Wenn ich dann höre, na, das wird sich schon wieder regeln, ne? Dann wissen wir alle, wenn jemand irgendwie abhängig ist von was auch immer, ob das Shoppen ist, ob das Alkohol, Zigaretten oder Drogen sind, da kommt man nicht alleine raus.
Du hast als erstes von verschiedenen Lerntypen gesprochen und hast dann die Brücke geschlagen hin zum Medienkonsum und direkt schon gesagt, die Wurzel allen Übels und die Ursache für die meisten Probleme. Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush Hour des Lebens so braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Viele meiner Zuhörerinnen und viele meiner Freundinnen sind Mütter. Und Mütter haben zwei Schmerzpunkte, wenn es um ihre Kinder geht, die alle früher oder später auf die eine oder andere Art und Weise erleben. Der Schmerzpunkt Nummer eins heißt Schule. Hausaufgaben, früh aufstehen, doofe Lehrer oder noch ganz andere Konflikte. Der Schmerzpunkt Nummer zwei heißt Medienkonsum. Das an der Hand festgewachsene Handy, TikTok-Scrollen, Snapchat bereits in der fünften Klasse und alles, was in der Kaskade von diesen kleinen Teufelswerken im familiären System durcheinander kommt. Von ganzem Herzen willkommen, Petra Trautwein.
Dankeschön, liebe Caroline. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir bin.
Das Thema Schule. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich habe totale Anfängerkinder. Ich habe wenig Berührungspunkte mit wirklich harten Konflikten. Was ich aber teile, ist, dass meine Kinder nicht gerne früh aufstehen, dass meine Kinder Hausaufgaben richtig kacke finden und dass meine Kinder auch, also dieses Lehrerthema ist auch da. Trotzdem sind meine Kinder Anfängerkinder und wir finden immer als Familie eine Lösung. Deswegen wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dieses Thema zu meinem Hauptthema zu machen. Mein Hauptschmerz ist eher die Schulpflicht, die verhindert, dass wir in Urlaub fahren können, wann wir Bock haben. Aber wie bist du auf das Thema gekommen? Hattest du einen eigenen Schmerz damit?
Ja, natürlich, definitiv. Das ist was ganz tief ging. Ich habe ja 3 Mädels, 3 Kinder und die Große hat sich in der Schule ganz leicht getan, die Jüngste hat sich ganz leicht getan und die Mittlere, die hat sich in der Grundschule auch noch leicht getan und dann plötzlich kam die in die weiterführende Schule und da ging erstmal gar nichts. Es war echt so eine Vollbremsung mit 5 in Latein und 5 in Deutsch und ich dachte mir, was ist denn hier los? Dieses Kind ist kein Deutsch blöder als ihre Schwestern und fällt hier gerade voll auf die Nase. Und ich habe dann gemerkt, sie ist einfach ein anderer Typ, ne? Also wir saßen dann da mit diesen Lateinvokabeln, haben uns echt einen Wolf gelernt und ich bin wahnsinnig geworden, sie ist wahnsinnig geworden, nichts ging. Und dann habe ich Kontakt mit Lerncoaching bekommen und habe gemerkt, ach, Kinder können unterschiedlich lernen. Die müssen nicht so lernen, wie die Mama das sagt oder wie der Lehrer das sagt. Es gibt einfach unterschiedliche Typen. Die einen hören, die anderen sehen, die anderen bewegen sich. Und meine war so eine, die sich wahnsinnig viel bewegt hat, sodass wir dann Vokabeln auf dem Trampolin gelernt haben. In 10 Minuten saß alles, was vorher in einer halben Stunde nicht im Hirn angekommen ist. Und das war so der Einstieg. Also das war jetzt nicht diese Nummer, sie schreibt nur 5 und bleibt 3-mal sitzen, sondern ich habe gemerkt, sie tut sich einfach schwerer, als sie muss. Und das wollte ich nicht akzeptieren. Und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Wenn es ein Thema gibt, dann suchen wir eine Lösung, ne? Und natürlich war mir von Anfang an klar, da bin ich nicht die Einzige, die das gebrauchen kann. Und so hat sich das dann halt entwickelt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gern, dass die Kinder mit Spaß lernen, dass sie so lernen individuell, wie es ihnen taugt, weil ganz großes Problem an Schule ist eben dieses einmal über einen Kamm scheren und alle müssen am Freitag um 11.20 Uhr Bruchrechnen kapiert haben. Und wenn es einer erst am Montag kapiert hat, dann ist es ganz blöd. Und ich will von diesen ganzen Standardlösungen weg und die Kinder in ihren Potenzialen sehen. Und das gebe ich auch den Eltern mit. Und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, das mit der Schule, das läuft echt super. Und dann wurde ein Thema immer größer und das waren die Medien. Das habe ich bei meinen eigenen Kindern natürlich auch erlebt. Als ich einmal meiner Großen, das war das damals, das Handy weggenommen hatte, ich weiß schon gar nicht mehr warum und wie die ausgetickt ist und wie ich mir dachte, was geht denn hier ab? Das kann ja überhaupt nicht sein. Ich weiß gar nicht, die war so 14, 15 irgendwie, ne? Und dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Wir haben dann, sie hat sich recht schnell beruhigt, nach 2 Tagen dann gemerkt, wie viel Zeit sie plötzlich hat und das war alles cool. Aber ich merke es halt in meiner Arbeit, dass die Kinder können sich nicht mehr konzentrieren. ADHS nimmt zu ohne Ende, angeblich, sage ich da immer dazu. Die können nicht mehr in der Tiefe denken, sie sind nicht mehr motiviert und das liegt tatsächlich alles an den Medien, sage ich jetzt mal. Also das, ob das jetzt Games sind, ob das Handys sind, ist wurscht. Irgendwie diese Bildschirme, dieses Gezocke, diese schnellen Bilder, die führen einfach dazu, dass sich das Gehirn der Kinder nicht mehr so entwickelt. Und da wollte ich dann, habe ich gedacht, das muss die Welt auch wissen, weil das wissen wir Mamas überhaupt nicht. Wir denken, also ich war am Anfang immer noch so, na ja, wir haben auch zu viel Fernsehen geguckt und unsere Eltern haben sich aufgeregt, das wird schon irgendwie gehen. Das ist eine komplett andere Kiste als dieses Fernsehen damals, ne? Weil wenn wir Lassie geguckt haben und Daktari und Co., da gab es keine Dopaminkicks einen nach dem anderen, sodass das Gehirn sich nicht mehr richtig entwickeln konnte. Und ja, man hätte jetzt sagen können, man vereinsamt, aber bei den paar Programmen, die wir früher hatten, haben alle am nächsten Tag über die Filme gesprochen und es war auch was ganz anderes. Also das können wir, und das ist mir als erste Botschaft ganz, ganz wichtig, das können wir wirklich gar nicht vergleichen. Und genau aus dem Grund haben wir auch keinerlei Vorbilder, wie man mit dem Thema umgeht als Eltern. Und ich finde, das müssen wir einfach anerkennen und uns darum kümmern und uns Wissen aneignen, in die Verantwortung gehen und gucken, was wir da tun können. Ne?
Sehr, sehr spannend. Du hast als erstes von verschiedenen Lerntypen gesprochen. Und hast dann die Brücke geschlagen hin zum Medienkonsum und direkt schon gesagt, die Wurzel allen Übels und die Ursache für die meisten Probleme. Lass uns mal noch bei den Lerntypen bleiben. Mhm. Welche Lerntypen sind total weit verbreitet und wie kann man da helfen?
Also gerade die Schwierigkeiten in der Schule haben, sind meistens die mit der Bewegung, weil die möchten eigentlich nicht still sitzen und die verbrauchen schon ganz viel Energie, um überhaupt still zu sitzen. Und da unser Gehirn, also unser Arbeitsspeicher sozusagen, das Gehirn nicht, aber der Arbeitsspeicher begrenzte Kapazitäten hat, kannst du dir vorstellen, wenn man die Hälfte der Energie darauf verschwenden muss, still zu sitzen, dann bleibt nicht mehr so viel übrig wie beim Rest. Und das ist der Grund, warum es nicht so funktioniert. Das heißt, ich muss für diese Kinder andere Methoden entwickeln, wie sie eben mit Bewegung lernen. Und das kann man natürlich in der Schule begrenzt machen, aber dass alles, was zu Hause passiert, anders passiert. Und auch in der Schule, dass man da einfach guckt, dass sie zumindest mal mit den Händen oder mit den Füßen was machen können, weil ein Trampolin im Klassenzimmer funktioniert natürlich nicht, ne? Aber auch da muss man einfach kreativ sein. Und was ich mit meinen Kundinnen mache oder mit den Familien mache, ist, dass wir kreativ werden. Was machen diese Kinder denn gern? Und wie können wir das mit dem Lernen verbinden, sodass sie einfach wieder den Spaß reinkriegen? Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, jedes Kind kann, wenn es denn möchte. Das ist ganz oft, dass ich beschlossen habe, Mathe taugt mir nicht oder Englisch und dann will ich nicht und dann mache ich es nicht. Und es ist nicht eine Frage des Könnens. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und zwar auch mit ADHS und allem. Da muss man ein bisschen weiter gucken dann. Aber es ist die gleiche Frage. Und wenn wir individuell die Kinder beim Lernen begleiten, dann können wir auch dafür sorgen, dass jedes Kind erfolgreich ist. Und das muss natürlich nicht Medizin mit einem Einser studieren, aber halt für sich, für mich ist immer selbstbewusst und glücklich durch die Schule gehen, weil das ist die Kindheit und die soll schön sein. Und das ist mein ganz großes Ziel, was ich jetzt ja mit den Familien, mit denen ich arbeite, auch immer erreichen kann. Und das ist natürlich cool, ne?
Total. Das heißt, wir haben das Zappelkind, das Bewegung möchte und wo das Gehirn einfach viel, viel effektiver, hast du ja gesagt, ich bin mit meiner Tochter Trampolin springen gegangen und was früher nach einer halben Stunde nicht fertig war, hat nur noch 10 Minuten gedauert und war super. Genau. Ich merke das bei meinem eigenen Sohn, also der Kleine, der möchte immer spielen. Also der ist wirklich ein super cleveres Kerlchen, aber in dem Moment, wo man ihn dazu zwingt, sich hinzusetzen und das eben nach Schema F sich alles reinzuziehen, das findet er sterbenslangweilig, er möchte spielen. Und für uns war der Hausaufgabentrick, dass wir aus jedem Mal Hausaufgaben machen, ein Wettrennen gemacht haben.
Genau.
Und dass er dann sozusagen, dass ich gesagt habe, wetten, du brauchst für die Matheaufgaben länger als ich, um die Küche aufzuräumen. Und dann war so dieser typisch, das ist so Jungs vergleichen, Anreiz und was Spielerisches da drin. Ich kann jetzt gegen Mama gewinnen. Und auf einmal hat's geflutscht. Dann habe ich noch gesagt, aber du musst auch, die Schrift muss leserlich sein, sonst gibt's Abzug und es muss auch wirklich richtig sein. Und das hat ihn wirklich dann an so einem Punkt gepackt, wo er gesagt hat, da hat er Bock drauf, weil er möchte mir zeigen, dass er besser und schneller ist als ich.
Und
das
so
war eine Strategie, die für uns.
tatsächlich für jedes Kind diesen Knopf, wo es dann Bock hat, ja, oder
Ja.
wo die Motivation zurückkommt. Und ganz wichtig, wenn man sie zwingt, funktioniert halt nichts. Ne?
Überhaupt nicht. Dann, also die Situation gab es mit meinen Anfängerkindern auch schon. Also ich sage mal Anfängerkinder, weil die sind so handzahm, die sind einfach toll. Und da gibt es wenig Konflikte. Aber dieses Schulthema von wegen, ich habe keinen Bock auf, oh, ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Ich will nicht. Und dann drückt er sich und dann schiebt er das. Und dann dauert das statt einer halben Stunde 2 Stunden. Und denkst echt so, oh, es ist auch meine Zeit. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Und dann potenziert sich das bei uns auch.
Mhm.
Und das ist so eine Verschwendung von Lebensenergie.
Richtig.
Und das bei super cleveren, lieben Kindern.
Genau.
Hast du noch einen anderen Tipp auf Lager? Also wir haben jetzt, mein Sohn will spielen, deine Tochter wollte toben. Was gibt es denn noch für einen Typen?
Das sind eigentlich die einen sind noch nicht ganz so weit, dass sie das Lernen irgendwie akzeptieren, um danach was zu machen, ja, danach zu spielen, Fußball zu spielen, was auch immer zu tun. Und dann ist natürlich ganz oft auch so, dass man manchmal die Kinder zwingt, obwohl das nicht notwendig ist, weil sie eben diese Übung gar nicht brauchen. Und das ist immer wieder an diesem Punkt, die Schule muss individueller sein. Wenn ich das Bruchrechnen verstanden habe, dann muss ich nicht 5 Aufgaben machen, sondern dann reicht auch eine Aufgabe. Und wenn ich dann eine schlechte Note schreibe, muss ich mit der Konsequenz leben, dann wieder doch mehr zu üben. Also dieses Lernen durch Trial und Error, und für mich ist ganz wichtig, eben dieses Growth Mindset weiterzugeben. Ich kann alles schaffen, wenn ich mir Mühe gebe und wenn ich das will. Und ich darf auch was nicht wollen, aber nicht alles. Ne? So diskutieren wir dann eben ganz, ganz viel und finden für jedes Kind natürlich auch die Lernstruktur, die zu ihm passt. Ja, wie organisiere ich denn die Hausaufgaben? Also da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber reden, was wir da alles tun könnten. Aber es geht im Prinzip immer darum, für die Kinder ein bisschen mehr Individualität zu ermöglichen und hinzuschauen, was kannst du, Kind, denn gut? Was macht dir denn Freude? Ist es Bewegung? Ist es Spiel? Ist es, was ist es? Wir haben auch schon Hausaufgaben auf Karrierebahnen organisiert und wir machen ganz viel mit Fensterbildern und Vokabeln schreiben oder Lateindeklinationen ans Fenster malen und Ähnliches. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten und wirklich, das kann ich versprechen, für jedes Kind gibt es immer eine Lösung. Ne?
Und die Wurzel allen Übels, was die Verhaltensauffälligkeit angeht, ist das Handy, beziehungsweise ist der Medienkonsum. Das heißt, dieses Konfliktpotenzial Schule und dieses Konfliktpotenzial stillsitzen, sich konzentrieren, mal an einem Punkt dranbleiben und auch mit sich selber gut und zufrieden sein und seine eigene Stimmung in der Balance haben, hat als einen totalen Gamechanger im negativen Sinne die Einführung des Internets und der sozialen Medien und der unterschiedlichen Facetten von Mediennutzung, wenn sie nicht sinnvoll begleitet wird und wenn sie nicht zielführend eingesetzt wird. Was hast du da genau rausgefunden? Was macht unkontrollierter Medienkonsum mit unserem Gehirn?
Also ganz kurz nochmal zum Zeitpunkt. Das hat man in der Literatur tatsächlich festgestellt. Es war die Einführung des Tablets und dieser Like-Buttons auf Facebook damals noch. Und das hat laut der amerikanischen Psychologen der Fachliteratur so diesen Gehirnwandel beeinflusst, weil ab da war es eben wichtig, Likes zu kriegen und ab da war das Smartphone oder waren diese Dinge auch immer 24/7 verfügbar. Ne? Ich meine, wenn man dran denkt, wir haben uns auch gestritten, wir haben uns auch nicht immer gemocht in unserer Kindheit, aber dann sind wir heimgegangen und haben uns erholt und am nächsten Tag sah die Welt schon wieder ganz anders aus und das ist eben der riesengroße Unterschied. Was es mit dem Gehirn macht, ist einfach, um es auf ein Wort zu bringen, ist es eine Reizüberflutung. Wir sind immer aufmerksam, wir sind immer in Hab-Acht-Stellung. Kommt da ein Like, kommt da ein Chat, kommt da irgendwas reingeflattert? Also man weiß zum Beispiel auch, selbst wenn die Handys ausgeschaltet sind, allein die Tatsache, dass sie im Raum sind, lässt die Konzentration sinken. Ich habe das Handy nicht in der Hand, ich habe es nicht in der Hosentasche, es ist nur im Raum und die Konzentration ist nicht die gleiche. Warum? Weil ich in Hab-Acht-Stellung bin und denk, wann blinkt's denn? Wenn's draußen im anderen Zimmer ist, höre ich es eh nicht, kann ich mich entspannen. Also Entspannungsfaktor Nummer eins ist wirklich die Geräte raus aus dem Zimmer. Und deswegen ist der allerwichtigste Punkt auch eben zum Beispiel zum Schlafen das, ne? Weil wir haben eine Reizüberflutung und jetzt sind die Kinder ja in der Pubertät in einer massiven Gehirnentwicklung. Also die nabeln sich ab von uns, das Gehirn wird anders organisiert. Wie, das erkläre ich im Buch tatsächlich ein bisschen ausführlicher, das können wir jetzt hier im Interview nicht in die Tiefe gehen, aber es werden tatsächlich Hirnstrukturen umgebaut. Und Lernen ist ja immer, das darf man auch nicht vergessen, Hirnstrukturen umbauen, neuronale Vernetzungen bilden. Und wenn mein Gehirn die ganze Zeit nur noch in Hab-Acht-Stellung ist, mit Reizen überflutet ist, nur noch auf der Jagd ist nach dem nächsten Dopaminschub, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Das merken wir auch bei uns Erwachsenen. Das sieht man zum Beispiel auch an den Tageszeitungen, ne? Die Berichte werden immer kleiner. Hatte so eine Zeit früher auch mal einen Artikel über 2 Seiten. Das liest ja heute schon kein Mensch mehr. Und Zeitleser sind noch anspruchsvoll, ja, in anderen ist es noch ganz anders. Und ich habe im Buch auch so ein Beispiel erzählt in meiner Kindheit, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, mit Rudi Carrell, diese Sendung, wo man sich am Ende Gegenstände merken musste, die auf so einem Fließband durchgelaufen sind. Und es waren so 20, vielleicht sogar 30 Gegenstände und wir saßen da immer da und haben uns ganz viel gemerkt. Und heute gibt's auf Bayern 3 so ein Ratespiel, da müssen sich die Leute 5 Sachen merken und die können sich nicht 5 Einkaufsgeschichten merken. Die schaffen die meisten nicht, die schaffen 2 oder 3. Und da sieht man, wie diese Aufmerksamkeitsspanne runtergeht. Ja, und was brauche ich in der Schule? Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne. Und dann kommt noch dazu, wenn das Gehirn immer mit diesen immer auf Ablenkung programmiert wird eigentlich, ne? Also es ist permanent da und guckt, wo wird's jetzt gleich abgelenkt, dann kann es auch nicht mehr in der Tiefe denken, dann kann es auch nicht mehr in der Tiefe Verbindungen herstellen. Also die Psychologie vermisst auch dieses tiefe Nachdenken über Zusammenhänge, was jetzt vielleicht noch nicht 10-jährige Kinder machen, aber was man dann irgendwann halt schon merkt. Also es ist auch ganz spannend, dass die Grundzüge für das, was in der Pubertät passiert, halt nicht in der Pubertät gelegt werden, sondern schon viel früher. Ich hatte letzte Woche eine Frau, die hat mir geschrieben, mein Kind ist 2,5 und handysüchtig. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann habe ich nicht nachgefragt, aber ich kann mir vorstellen, das wurde vielleicht mal geparkt, weil die Mama was erledigen musste, der Papa einen Termin hatte, keine Zeit da war. Und so entwickelt sich das halt schon, bevor die überhaupt in der Schule sind, dass, ich sage jetzt das Handy, aber ich meine die Medien oder die Bildschirme, einfach die Rolle von Babysittern übernehmen, die Rolle von Überwachern oder Begleitern übernehmen, die wir nicht mehr hatten. Und es ist ja auch so einfach. Die Kinder quengeln, die wollen spielen, wir sagen ja und dann haben alle ihre Ruhe und sind glücklich. Aber es ist halt nur ein kurzes Glück und es ist auch was, was man eigentlich nicht dauerhaft tun sollte, ne?
Du hast vorhin gesagt, Dopamin.
Ja.
Kannst du bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einmal erklären, warum dieses Hormon so zentral ist für die Effekte, die da passieren?
Also ein bisschen Dopamin möchte auch dein Sohn, wenn er sagt, komm, ich bin schneller als du, ne? Dann ist er auch in dieser, yes, genau, ich mach das jetzt. Und dann gibt's einen Dopaminschub, ich habe die Mama besiegt. Aber dann ist er wahrscheinlich, also nochmal, ich bin keine Neurologin, ne? Ich erkläre das für uns Mama, so wie wir das verstehen müssen. Und dann ist er zufrieden und hat seinen Dopaminschub und gut ist. Wenn ich aber auf Social Media oder mit diesen Games unterwegs bin und ich krieg ständig ein Like, ein Herz, ein Kommentar, ein nächstes Level im Spiel, gewinne, erobere irgendwelche Länder oder gewinne ganz viel Geld in meine Taschen, dann habe ich diese Erfolgserlebnisse zack, 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 zack ständig. Und unser Gehirn möchte immer mehr Dopamin. Das heißt, wenn ich was kriege, dann ist, so wie wir das kennen alle, dann sagt, oh, das war toll, das will ich nochmal machen. Ne? So reagiert das Gehirn. Und so reagiert es eben auch auf Likes, auf Followerzahlen, auf Level in Games und ähnliches. Und das muss immer schneller gehen. Dein Sohn, der macht es einmal, ist zufrieden und glücklich und geht. Hat er einen Dopaminkick. wenn ich an diesen ganzen Medien dran bin, dann habe ich, weiß nicht wie viel, 10, 100 in der Minute, in 10 Minuten, ja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall sehr viel mehr und da geht es zack, zack, zack. Deswegen ist es mit den Medien ja auch so gefährlich, diese schnellen Schnitte. Und mir hat ich habe ja im Buch auch mit Gerald Hüther und mit Daniel Del Monte, mit zwei Neurowissenschaftlern gesprochen und da hat er mir gesagt, googeln Sie doch mal auf YouTube Joggen und Sie sind innerhalb von 4 Klicks bei Halbmarathon, dann kommt der Ironman. Es wird immer dramatischer, es wird immer mehr und das ist genau dieser Dopamineffekt. Ja, es muss dann, der Reiz muss größer werden. Das merken wir auch bei deinem Sohn. Wenn der dreimal dich besiegt hat, dann braucht er was Neues, dann wird es immer ein bisschen langweilig, weil so tickt halt unser Gehirn.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Dopaminausschüttung, schnellen, ich nenne sie leere Dopaminkicks, weil, also ich arbeite auch viel mit dem Bewusstsein über das Dopamin und wir brauchen Dopamin tatsächlich, um überhaupt morgens Lust zu haben, aufzustehen. Wir brauchen einen gesunden Dopaminspiegel und auch gesunde Dopaminausschüttung als Belohnungshormon, damit wir motiviert sind, etwas zu tun. Aber da, wo wir als Menschen herkommen, hat da immer auch eine körperliche Anstrengung mit dazugehört. Und wenn ich mit meinem Sohn ein Wettrennen mache, dann muss er sich mit den Hausaufgaben auf eine ganz andere Art und Weise für diesen Kick anstrengen, als wenn einfach ein Like verteilt wird oder du ein Like bekommst. Da fehlt jede körperliche Komponente der Anstrengung und dementsprechend kann die Antwort auch nicht den gleichen Effekt von Belohnung auslösen. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen diesen schnellen, komplett entleerten Dopaminkicks und dem persönlichen Stressempfinden und der persönlichen Stressresilienz. Bist du da auch drauf eingegangen in deinem Buch?
Also das ist was der Monte so erklärt hat. Der hat gesagt, das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich eine Erdbeere auf dem Erdbeerfeld entdecke mit allem, was dazugehört, oder ob ich die Erdbeere im Supermarkt in so einem Schälchen drin kaufe und keinen Zusammenhang habe, weil ich ganz anders Bilder aufbaue, weil ich ganz anders Erfahrungen aufbaue. Und natürlich ist jemand dann später gar nicht mehr in der Lage, diese Erlebnisse so zu erleben, wie wenn ich es im echten, im Offline-echten Leben hatte. Ja, also das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich was online mache oder was offline mache. Und ich sag's an der Stelle mal für alle Eltern auch, man kann online nichts wirklich lernen. Das ist nichts Positives dran. Und es gibt Hilfs-Apps. Natürlich, wenn ich eine Maps nehme, um in die Stadt zu fahren oder zu gucken, wo mein Kontostand ist, das ist alles in Ordnung. Und auch wenn ich Vokabeln lerne, aber ich kann nicht strategisch denken lernen mit einer App oder mit einem Spiel. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht das Gleiche wie im richtigen Leben, weil das versuchen uns manche da auch noch einzureden, dass manche Dinge eben gut für die Entwicklung seien. Und das sagen alle Neurowissenschaftler ganz klar, im echten Leben was völlig anderes als in der Online-Welt. Und jetzt haben wir über diese sozialen Themen noch gar nicht gesprochen, weil das ist ja auch so ein Phänomen, dass man heutzutage merkt, dass ganz viele Jugendliche sich wirklich schwer tun, mit Erwachsenen unvoreingenommen einfach zu sprechen, freundlich zu grüßen, Smalltalk zu machen, weil die das nicht gewohnt mehr sind. Ne? Weil die wirklich viel zu lange auf ihren Betten festgeklebt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, am Handy hängen oder an der Konsole hängen und den Kontakt zu echten Menschen nicht mehr haben.
Das heißt, der Kontext zu den Erfahrungen, die wir machen, spielt eine riesige Rolle.
Ja.
Und zu dem Kontext gehört eben auch die Gehirnentwicklung, die neuronale Verknüpfung. Ich kann erst diese Erfahrung Erdbeere vollständig integrieren und verknüpfen, wenn ich mal mit Mama oder Papa oder Onkel oder Tante oder im Kindergarten auf einem Erdbeerfeld war und Erdbeeren gepflückt habe und Erdbeeren gegessen habe, bis mir der Mund gebrannt hat und ich Durchfall bekommen habe. Es soll vorkommen. Ja. Aber diese Erfahrung Erdbeere draußen zum Fühlen, zum Riechen, zum Schmecken, zum Anfassen erzeugt einen völlig anderen Effekt im Gehirn und damit ist der Kontext hergestellt. Und was du gerade noch reingebracht hast, ist Kontext im sozialen Umfeld. Das heißt, der Kontext zwischen Thema Kommunikation. Wie spreche ich mit jemandem? Wie interagiere ich mit jemandem? Wie kann eine Beziehung gesund entwickelt sein und entwickelt werden? Nicht, indem ich nur irgendwelche WhatsApp-Nachrichten hin und her schicke oder irgendwelche Snapchats oder irgendwelche Likes, sondern die Fähigkeit, auf Menschen einzugehen und Menschen zuzuhören, entwickelt sich nur dann, wenn ich mit Menschen in Verbindung gehe.
Genau. Und wenn ich Menschen berühre, Berührung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, das ist ja wieder bei dir das Thema auch dann, ne? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Berührung, also man hat auch Studien, dass einfach nur kommt jemand und legt die Hand einem auf den Arm und schon sinkt das Stresslevel. Ne? Man muss gar nichts sagen dazu. Es wird online nie passieren, auch nicht in einem Zoom-Meeting. Natürlich. Das Spannende ist, wenn ich mit 2 Jahren diese Erdbeere pflücke auf dem Erdbeerfeld, habe ich den Grundstein dafür gelegt, dass ich mit 14 in der Schule motiviert bin.
Das ist ein geiler Zusammenhang.
Weil dein Sohn eben dieses Vorstellungsvermögen mit all dem, ja, also ich gehe mal von aus, er hat eine Erdbeere gesehen, aber das ist ja nur ein Beispiel, ne? Wenn ich dieses reale Empfinden und Erleben habe, das legt den Grundstein für Kreativität und für Verständnis und für Zusammenhänge und die brauche ich, um später lernen zu können. Ja, und das, also damit der Monte erklärt das im Interview ganz, ganz toll. Ich bin ja, wie gesagt, keine Neurowissenschaftlerin, aber es ist unglaublich spannend. Der sagt, wenn Mütter mit ihren Kindern am Kinderwagen spazieren gehen und Handy gucken, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil da werden die Grundsteine gelegt, dass wir diese Kommunikation anbahnen, die man dann später mit 16 oder 26 können muss. Ne? Also es beginnt wirklich schon ganz früh, dass wir da Strukturen schaffen, die eben förderlich oder nicht so förderlich für die Gehirnentwicklung.
Das heißt, wenn Mutti beim Spaziergang, das Kind liegt im Kinderwagen und es schläft halt noch nicht. Eigentlich geht es ja spazieren, damit das Kind schläft. Aber das Kind ist noch wach und das Kind will eigentlich interagieren. Oder das ist ja dann oft noch ein sehr, sehr kleines Kind. Und Mutti will aber endlich in aller Ruhe ihre E-Mails checken und sie will endlich in aller Ruhe einmal durchscrollen oder vielleicht mit ihrer Freundin. Aber das Problem ist, in dem Moment möchte das Kind eigentlich was, es möchte Interaktion, es möchte Kommunikation und es erntet, warte, hier liegt mein Telefon, was erntet es?
Genau.
Und dadurch wird der Grundstein nicht dafür gelegt, mit 26 einen Heiratsantrag zu machen und eine glückliche Ehe zu führen.
Also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der das so erlebt hat, das nicht erleben wird. Aber es sind Zusammenhänge da und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig. Ne? Natürlich sollen auch die Erwachsenen all diese Dinge nicht tun, weil es für ihre eigenen Hirne auch gut ist. Aber im Wachstum der Gehirnentwicklung sind diese Auswirkungen einfach noch viel schlimmer. Und man muss halt wissen, um seinen Handy- oder Bildschirmkonsum regulieren zu können, braucht man hier vorne den Verstand, den präfrontalen Kortex und der ist bei Kindern noch nicht ausgebildet. Der wird erst Mitte 20 so richtig ausgebildet. Und erst dann ist es übrigens auch ein Grund, warum die Emotionen bei Kindern oft noch nicht so gut reguliert werden können. Erst dann kann man das. Das heißt, die sind noch viel suchtanfälliger als wir. Und jetzt mal jeder kurz überlegen, wie suchtanfällig bin ich selber schon? Und jetzt das nochmal potenziert auf das pubertäre Hirn der Kinder. Ja, und dann weiß man, wie schwierig das ist. Die sind auch deswegen nicht blöd, weil sie das Handy nicht aus der Hand legen können. Die können das nicht. Und Facebook, Instagram, Social Media, wie sie alle heißen, die ganzen Games, die haben Neuropsychologen da, die programmieren ihre Anwendungen so, dass man nicht davon loskommt. Wie soll jetzt ein 10-jähriges, ein 12-jähriges, ein 16-jähriges Kind gegen die Neuropsychologie und die Algorithmen dieser ganzen Apps und Programme ankommen? Die brauchen uns. Die brauchen uns Eltern, dass wir sagen, das ist nicht gut für dich, genau wie Zucker nicht gut für dich ist und genau wie Drogen nicht gut für dich sind und genau wie Alkohol nicht gut für dich sind, sind Medien nicht gut. Und wir konsumieren vielleicht alles, vielleicht nur Teile davon in Maßen, dann passt's und da brauchen sie unsere Hilfe.
Und absolut.
Wenn ich dann höre, na, das wird sich schon wieder regeln, ne, dann wissen wir alle, wenn jemand irgendwie abhängig ist von was auch immer, ob das Shoppen ist, ob das Alkohol, Zigaretten oder Drogen sind, da kommt man nicht alleine raus. Da dürfen wir Eltern auch wirklich in die Verantwortung gehen. Grenzen setzen, führen und unsere Kinder gesund großziehen, ne?
Und da sind wir wieder beim Thema Dopamin.
Ja.
Also dieser Botenstoff Dopamin ist wirklich ein toller Botenstoff und der gehört zu einer gesunden hormonellen Balance. Und durch diesen Medienkonsum gibt es immer wieder so einen leeren Kick, der runterfällt. Und das ist beim Zucker exakt der gleiche Kick. Also wenn jemand puren Zucker futtert, macht es einmal buh, ist das geil und dann fällt es runter. Und dieses Runterfallen fühlt sich katastrophal an. Und wir kennen das auch von Kokainabhängigen. Also Zucker wirkt im Gehirn stärker als Kokain, um das mal einzusortieren. Und diese minimalen die sind gar nicht so minimal klein. Also diese Dopaminausschüttungen, die durch Medien passieren, machen genau das Gleiche. Und in dem Moment, wo es so runterrauscht, also es kann ja jeder, der viel und gerne Zucker isst und dann keinen Zucker bekommt, das kann ja jeder voll nachvollziehen. So, oh, ich will jetzt aber meine Schokolade haben. Genau. Das hat jeder früher oder später schon erlebt. Und wenn es nicht die Schokolade ist, dann sind es vielleicht die Gummibärchen. Oder es braucht jetzt unbedingt die Pommes oder das Weißbrot mit Nutella drauf. Also was auch immer es für dich ist. Aber so ein Gefühl hat jeder, glaube ich, schon mal gehabt, um sich das mal vorzustellen. Und wenn wir, was du gerade sagtest, ne, unsere Kinder können sich noch nicht in der Art selbst regulieren, wie wir Erwachsenen. Das heißt, wir als Eltern haben den Job, das ist unser verdammter Job, auf unsere Kinder aufzupassen und da die Regeln zu setzen, die die Kinder sich selber noch nicht setzen können, in dem Moment, wo sie durch eine komplette Industrie in ein Suchtverhalten reingedrückt werden, wo sie unter Umständen dann drin gefangen sind.
Genau.
Und was dann aber passiert, wenn du deinen, also zurück zu dir als Mutter, wenn du deinen Zucker nicht kriegst, ne? Wie fühlst du dich dann? Was ist denn da los in dir? Wie fühlst du dich? Was willst du dann? Nee, gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir.
Und darum geht's, dass wir das sehen und nicht sagen, so, jetzt ist das Handy für eine Woche weg, ne? Sondern dass wir sehen, hey, ja, was passiert denn da bei dir? Wie kannst du das, was du dir online suchst, offline bekommen? Das ist auch mein Job als Eltern, dass ich mir das angucke, meine Verantwortung, weil das sind ja Grundbedürfnisse, die die Kinder da online suchen. Und die können wir aber genauso in der Offline-Welt stillen. Und ganz ehrlich, da muss man sich dann schon auch ein bisschen überlegen, boah, habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel das Handy als Babysitter missbraucht, wenn mein Kind das alles online sucht oder wenn mein Kind mit 2,5 schon mediensüchtig ist, ne? Was habe ich denn da? Da habe ich eine Verantwortung und der muss ich gerecht werden. Das muss man einfach ändern als Eltern. Und da gibt's auch konkrete Schritte. Das ist auch alles gar nicht schlimm und man kommt da überall raus. Wobei, wenn ein Kind richtig, richtig mediensüchtig ist, dann braucht man auch wirklich psychologische oder psychiatrische Hilfe. Da gibt's Suchtkliniken genauso wie Drogenabhängige. Und die sind auch genauso aufgebaut. Und da kann man im Fernsehen Reportagen sehen, wenn die Kinder an diese Tür stehen und es heißt so, und jetzt gib mal bitte dein Handy ab. Das ist wie wenn man einem Heroinsüchtigen die Spritze wegnimmt. Das ist nichts anderes, ne?
Dein Buch Handyfrei erscheint ja Anfang 2026. Du hast gesagt, im Februar wird es veröffentlicht. Und du hast gerade gesagt, es gibt konkrete Schritte, die man tun kann. In dem Buch Handyfrei geht es genau um die Problematik, über die wir heute sprechen. Mhm. Und was versteckt dieses Buch noch an Schätzen für den familiären Alltag? Welche Handlung, also hast du da drin konkrete Handlungsschritte, die man nachvollziehen kann, womit man dann als Mutter arbeiten kann? Was versteckt sich alles in diesem wundervollen Buch mit dem Titel Handyfrei?
Also es geht ganz um praktische Dinge. Wer mich ein bisschen kennt, und das sind von deinen Müttern vielleicht noch nicht viel, die wissen, ich bin immer für die praktischen Sachen. Theorie ist so lange interessant, wie wir sie verstehen müssen, dass wir praktisch arbeiten können. Ja, also zum Beispiel hier diese Hirnforschung brauche ich, damit ich einschätzen kann, wie schrecklich das ist. Aber dann müssen wir praktisch werden. Und ich zeige in dem Buch die Schritte, die es braucht, um sich klar zu werden, wie die Situation ist. Dann natürlich die Schritte raus, wenn das schon zu schlimm ist. Was kann ich denn wirklich tun? Es geht darum, wie man Vereinbarungen trifft, wie man Konflikte aushält, weil die gibt's natürlich. Und ich sage zwar, Handyverbot ist nicht die Lösung, aber es muss trotzdem die Handyzeit auch reduziert werden. Das ist ganz klar. Und das darf ich, muss ich als Mama und Papa aushalten, dass mein Kind dann tobt und sagen, ja, ich weiß, es ist jetzt ganz schwer für dich, aber wir gehen da gemeinsam durch. Ich verstehe dich auch, aber das muss jetzt sein. Solche Dinge, ne? Mir hat eine Frau, die war jetzt beim allerersten Workshop dabei, die hat gesagt, Petra, das ist der Wahnsinn, wie praktisch du das Ganze angehst. Und dann habe ich gesagt, ja, Theorie gibt's ja genug, das brauchen wir nicht mehr und es hilft uns im Familienalltag eben auch nicht weiter. Und damit ihr sofort starten könnt, habe ich auch noch einen vierteiligen Videokurs gemacht. Wer das Buch über meine Website bestellt, den Beleg hochlädt, kriegt sofort Zugang zu diesem vierteiligen Videokurs. Und ich werde bis zur Bucherscheinung auch immer wieder noch Live-Coaching und Workshops machen. Also wer das als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel verschenkt hat, kann am 13. Januar zum Call kommen. Und ich weiß nicht, ob wir das für deine Zuhörerin Caroline jetzt auch schaffen, dass die am 13. mit dabei sein können, wenn es einen Live-Call gibt, wo ich nochmal auf Fragen eingehe, wo ich bis dahin was für Fragen an mich herangetragen wurde. Ich gucke immer so, was beschäftigt euch, was braucht ihr gerade und wo kann es für euch weitergehen. Und es gibt auch einen Bonusbereich, wo eben diese Interviews mit damit der Monte Gerald Hüther ausführlich jeweils eine 50 Minuten oder so drin sind und wo es noch Materialien zusätzlich zum Buch gibt. Also eigentlich ein ganz, ganz riesengroßes Drumherum-Paket zu diesem Buch. Ne? Es hat einer dann gesagt, es ist ein liebevoller Medienratgeber, den wirklich jede Familie braucht. Und das hat mir total gut gefallen. Da freue ich mich, wenn das so ankommt.
Das ist ein sensationelles Feedback. Steht da auch drin, woran ich persönlich erkenne, dass ich in meiner Familie vielleicht ein Problem habe? Also magst du das teilen mit uns, auch wenn es dann direkte Inhalte aus dem Buch sind, aber woran erkenne ich denn als Mutter, dass ich da eventuell was zu tun habe?
Also es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du deinem Kind das Handy wegnimmst, und ich meine jetzt nicht hingehen und aus der Hand reißen, sondern wenn du sagst, leg das jetzt mal bitte weg. Und dass der das nicht freiwillig macht und sagt, ja Mama, das ist total klar. Aber wie groß ist dieser Kampf? Ist es jedes Mal ein endloses Getue und dann dahinter geht er dich noch dreimal und holt sich's irgendwie wieder? Dann hast du ein Problem. Zumindest mal erste Anzeichen für suchtähnliches Verhalten. Ja, wenn euer Alltag so ist, dass das Handy kein großes Thema spielt, wenn deine Kinder rausgehen, Freunde haben und mal am Handy chatten und WhatsAppen und so weiter, dann ist es alles in Ordnung. Und wenn dein Kind ohne Handy nicht mehr leben kann, dann, also ich habe da tatsächlich so ein Ampelsystem gemacht, dann ist die Ampel dunkelrot und dann müsst ihr was tun, dann braucht auch dein Kind psychologische Betreuung und Hilfe. Letztendlich. Ne?
Ach cool. Das heißt, das ist wie so eine Art Selbsttest, dass man Fragen durchgeht oder Szenarien durchgeht und am Ende weißt du.
Beides. Es gibt einen Medientest, also ein Test, ist dein Kind mediensüchtig? Da stellen wir 10 Fragen und dann kannst du dich natürlich, ist es alles nicht wissenschaftlich, dass dein Kind das genauso ist, sondern es ist eine Einschätzung. Ne? Und dann gibt es zusätzlich nochmal diese Ampel, so ist dein Kind, dann ist grün, so ist dein Kind, dann ist es gelb, so ist dein Kind, dann ist es rot und du solltest was tun. Und auch schon bei gelb muss man was tun, damit es nicht in rot rutscht. Und bei grün sollte man weiter was tun, damit es nicht ins gelbe rutscht. Das ist auch klar. Ne? Also das ist ein ganz, ganz großes Kapitel, wo diese Schritte ganz genau erklärt werden. Ich gucke auch immer, wo es nötig ist, was betrifft Kinder, die noch jünger sind und was betrifft schon ältere Kinder, weil es ist auch klar, wir wollen ihnen das Handy nicht immer wegnehmen, aber irgendwann müssen wir es ihnen dann auch wirklich geben. Bei mir war das so, als meine Kinder in die Oberstufe kamen, habe ich gesagt, so, jetzt seid ihr für euch verantwortlich und dann bin ich auch nicht mehr fürs Handy zuständig. Und dann müssen sie aber in der Lage sein, diese ganzen Themen zu verstehen und warum das eben wichtig ist. Und natürlich wird es Tage geben, wo es funktioniert und andere, wo es nicht funktioniert. Aber im Grundsatz, genauso wenig, wie sie sich nur von Süßigkeiten ernähren, wenn sie mal ausziehen, sollten sie auch nicht nur am Handy hängen. Ne?
Ja.
Weil das ist immer der Job, den wir Eltern eben haben. Wir müssen sie dazu befähigen, diese Dinge. Der Untertitel ist ja, wie Eltern ihren Kindern einen gesunden Umgang mit Handy und Bildschirm beibringen. Ja, es ist total okay, wenn ich irgendwo hinfahre und mir die Sachen an der App anschaue, wo ist mein Weg, ne? Wie ist mein Kontostand? Wo kann ich was einkaufen, einen Flug buchen? Alles fein. Das sind alles keine Dopaminkicks, ne? Und weil mich viele Eltern auch immer wieder fragen, wie ist denn das mit Hörspielen? Oder Fernseh gucken, ja, also wenn ich Benjamin Blümchen gucke und Willi will's wissen gucke, dann habe ich keinen übermäßigen Dopaminkick, wenn ich das in einem gewissen Alter mache. Natürlich nicht mit 6 Monaten, aber altersgerecht. Ne? Das ist was ganz anderes, wie wenn ich Action-Thriller schaue. Wenn ich jetzt mein Kind mit 6 vor einem Film ab 18 sitze, dann ist das auch nicht gut. Und bei Hörspielen, da ist es tatsächlich, kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was es ist, diese allzeit beliebten 3 Fragezeichen, wenn man die hört, dann kann es nach stundenlangem Hören auch dazu kommen, dass Kinder sehr aggressiv werden, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich glaube ehrlich gesagt dann, dass natürlich auch da Dopamin mit im Spiel ist und dass es dann einfach aber auch zu lange geht. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Hörspiele. Das kann man auch nicht, also Medienzeit ist nicht Hörspielzeit. Ne? Nur um das auch nochmal klarzustellen.
Finde ich auch super spannend. Meine Kinder lieben Hörspiele und die hören tatsächlich auch gerne Hörspiele zum Einschlafen. Und dann gibt es Geschichten wie die drei Fragezeichen oder Gregs Tagebuch. Die finde ich persönlich katastrophal. Ich mag die überhaupt, also die drei Fragezeichen mag ich ganz gerne, aber Gregs Tagebuch finde ich irgendwie voll blöd. Meine Kinder finden es aber gut. Und es sind aber beides Sachen, die mache ich ungerne zum Einschlafen an. Zum Einschlafen gibt es bei uns eher sowas wie Was ist was? Oder Der kleine Drache Kokosnuss. Das sind so Sachen, das sind einfach so richtig herzallerliebste Kindergeschichten. Und
Sofern mir überhaupt mit was einschlafen muss, weil es sollte wirklich, und das sind so zwei Tipps, die ich auf jeden Fall gleich mal geben kann, keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer, sonst schläft man nicht gut. Und wenn ich einschlafe, dann habe ich sie ja irgendwo noch da. Also wenn das unbedingt, unbedingt, unbedingt sein muss, dann wenigstens über einen Lautsprecher das abspielen lassen, wobei natürlich auch der hat eine Bluetooth-Verbindung oder eine WLAN-Verbindung und es ist auch nicht gut. Und das zweite ist, keine Handys am Essen. Das ist auch so eine eigentlich echt einfache Regel, dass man mal sagt, am Essen sind wir beieinander und sprechen miteinander und keiner hat ein Handy in der Hand. Und wenn ich was nachgucken muss, über das wir gerade sprechen, dann machen wir das einfach nach dem Essen. Das geht nämlich auch, ne? Also das sind so zwei ganz einfache Regeln, mit denen man mal anfangen kann, handyfreie Zonen im Familienbereich zu schaffen und für die Gesundheit gleich ganz viel tut, wenn das Handy nicht mehr auf dem Nachttisch liegt, ne?
ja, wieder sehr praktisch, sofort die Kurve gekriegt.
Ja, das ist tatsächlich so, ne? Und natürlich sind auch das, was du anbietest, diese ganzen Übungen und Grace-Methode und so weiter. Es geht ja um Achtsamkeit letztendlich. Wie achtsam sind wir mit uns und unseren Kindern und auch unserem Körper? Und auch das tut, also Kinder-Yoga oder ich weiß nicht, ob es die Grace-Methode irgendwann auch mal für Kinder geben wird, ja? Vielleicht ist sowas auch dann ganz gut, aber auch auf jeden Fall auch für die Eltern, denn das ist das, was wir unbedingt brauchen, dass wir achtsamer durchs Leben gehen und für uns insgesamt nicht alles auf uns einstürmen lassen, sondern sortieren, was darf zu mir und wo sage ich, hier grenze ich mich ab und es kommt nicht zu mir.
Ja, dass wir uns, das ist was, das beobachte ich tatsächlich auch, dass die Zunahme von Medienkonsum führt dazu, dass die Menschen sich viel weniger selber spüren können. Und in dem Moment, wo man sich nicht selber spürt, und das geht jetzt an die Mütter raus, in dem Moment, wo du so überfrachtet bist mit Aufgaben, wo du so überfrachtet bist auch mit eigenem Medienkonsum, weil du selber gerne scrollst, ist auch eine tolle Ablenkung. Aber in dem Moment, wo du so überfrachtet bist mit Informationen und Aufgaben, dass du dich selber gar nicht mehr spüren kannst, verlierst du das höchste Gut, was du für dich und deine Familie hast, nämlich die Gewissheit über das, was ist richtig und was ist falsch für uns. Das kannst du in dir nur finden, wenn du dich selber spürst. Und dafür braucht es Raum. Und zwar einen Raum, wo nichts stattfindet, außer etwas, was echt ist. Wirklich echt draußen sein. Wirklich echt im Garten arbeiten. Wirklich echt in der Badewanne liegen und ein Buch lesen. Wirklich echt in die Sauna gehen. Wirklich echt Yoga machen. Wirklich echt mit deinem Partner Zeit verbringen, wie auch immer ihr euch begegnen möchtet. Das sind Momente, wo du in Verbindung kommst und du brauchst die Verbindung von dir mit dir. Und dann kannst du für deine Familie und für deine Kinder ganz anders da sein.
Ja, sonst funktioniert auch die Verbindung zum Kind eben nicht, ne? Und die ist natürlich, also das ist nur auf dem Buch außen so ein Kleber drauf. Kinder brauchen Liebe und kein WLAN, ja? Also darum geht's letztendlich.
Wann genau erscheint dein Buch?
Am 2.2. laut Verlag und wann das dann so ausgeliefert wird, das kann so ein paar Tage hin und her schwanken. Aber bis dahin gibt es eben diese ganzen Bonusangebote für alle Vorbestellerinnen und Vorbesteller mit dazu. Deswegen lade ich da ein, das rechtzeitig sich das alles zu sichern. Ja?
Wo kann ich denn das Buch bestellen?
Ich würde vorschlagen, wir verlinken das unter dem Podcast. Geht das? Ja,
Na
ne?
klar.
Auf meiner Website natürlich. Und wenn du da bist und es dort bestellst, kannst du eben auch gleich den Beleg hochladen und dann für den Kurs freigeschaltet werden. Weil natürlich kannst du es auch in jeder Buchhandlung bestellen oder irgendwie, wo du es online bestellen möchtest. Aber der Prozess auf meiner Website ist viel einfacher, dass ich dir dann auch den Kurs zukommen lassen kann. Weil ich muss ja irgendwie erfahren, dass du es gekauft hast, ne?
Sehr gut. Um sich das zu sichern, heißt es, vorbestellen. Nicht irgendwann später, sondern vorher. Deswegen erscheint dieser Podcast auch zu dem Zeitpunkt, wo er erscheint. Wenn du ihn erst irgendwann viel später gehört hast, dann kauf dir das Buch trotzdem, wenn das Thema dich brennend interessiert. Ich bin mir sicher, bis dahin hat Petra die nächste Option der Unterstützung auch für dich aus dem Ärmel geschüttelt, über die wir aber heute noch nicht sprechen können, auch in Form von ich möchte noch mehr wissen und noch mehr kennenlernen. Petra, gibt es eine letzte Message, eine letzte Nachricht, die du gerne hier lassen möchtest für all die Mütter, die versuchen, mit ihren Kindern eine Balance zwischen Schule, Handy und Alltag zu finden?
Ja, nehmt euch des Themas an und schaut da rein. Kümmert euch, informiert euch, dass wir verstehen als Mamas und als Papas, was das Ganze bedeutet, weil dann handeln alle, glaube ich, wenn sie das verstanden haben.
Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen. Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin, sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.